Welcome back nach der Sommerpause und damit zum Start in die zweite Staffel Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin immer noch Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder am Mikrofon zu sitzen und ich hoffe, Sie hatten alle einen wunderbaren Sommer, in dem Sie über die Maßen die Dinge getan haben, die so lange nicht möglich waren, Wetter hin oder her. Ich jedenfalls habe die Zeit mit Freunden in Restaurants oder auf der Terrasse sehr genossen und ich hatte zudem einen wunderbaren maskenfreien Sommerurlaub. Schöne Grüße an unsere Nachbarn in Österreich, bei denen das möglich war. Und zurück am Schreibtisch werfen nun für unser Land große Ereignisse ihre Schatten voraus. Die Bundestagswahl steht am kommenden Sonntag, den 26. September an. Und selten war es wohl eine derartig entscheidende Wahl für Deutschland wie dieses Mal. Umso mehr freue ich mich, für die erste Folge nach meiner Sommerpause einen Juristen gewinnen zu können, der in nur 3 Tagen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag kandidiert. Und damit gerne Wiederholungstäter werden möchte. Aber von vorn. Geboren 1982 in Marburg, studierte er nach seinem Abitur Jura, schloss beide Staatsexamina sowie ein Masterstudium in Krakau erfolgreich ab und promovierte zum Thema Mandat und Transparenz, Anzeige und Veröffentlichung außerparlamentarischer Berufstätigkeit von Bundestagsabgeordneten. Politisch engagiert war er schon immer. Aktiv in diesem Bereich seit 2001, und zwar als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Amöneburg, deren Vorsteher er von 2011 bis März 2021 war. Von 2006 bis März 2021 vertrat er die CDU im Kreistag in Marburg-Biedenkopf. 2013 wurde er zum Landesvorsitzenden der Jungen Union Hessen gewählt und blieb es bis 2019. Im Jahr 2013 zog er zum ersten Mal über Platz 12 der CDU-Landesliste Hessen in den damals 18. Bundestag ein. Im Deutschen Bundestag war er ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung sowie im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Bei der Wiederwahl im Jahr 2017 verpasste er leider den erneuten Einzug in den Bundestag und die Welt nannte sein damaliges Ausscheiden in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion intern vielleicht den herbsten Verlust. Im Anschluss war er 2 Jahre lang als Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft VG Media tätig, bevor er im Januar 2019 vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier zum Staatssekretär im hessischen Ministerium des Inneren und für Sport berufen wurde. Wie er zur Politik gekommen ist, warum er nochmal für den Deutschen Bundestag kandidiert und wie sich das Ausscheiden vor 4 Jahren angefühlt hat, welche politischen Themen ihm persönlich wichtig sind und wie konservativ die CDU tatsächlich noch ist, all das möchte ich heute von ihm wissen und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für Lawyered nimmt. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Heck.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Das war ein sehr, sehr langes Intro. Wir gehen gleich in medias res. Lieber Stefan, gesehen haben wir uns, glaube ich, tatsächlich das letzte Mal vor, sagen wir mal einigen Jahren. Ich glaube, du warst Referendar in einer der großen Kanzleien in Frankfurt, in der ich Praktikum gemacht habe. Ist das richtig?
Ich glaube, wir waren beide Praktikanten.
Ach Mensch, mache ich dich da jetzt älter, als du bist?
Ja, das muss 2005 gewesen sein.
Ja, das ist richtig, das ist richtig.
16 Jahre.
Oh Gott, jetzt klingen wir wirklich alt. Wir sind dann über die Jahre aber in Kontakt geblieben und ich weiß noch, dass ich mich 2013 so sehr für dich gefreut habe, als du in den Deutschen Bundestag für deinen Wahlkreis Marburg-Biedenkopf eingezogen bist. Wir sprechen gleich über diesen Moment und darüber auch, ob der Wahlkampf diesmal für dich ein anderer ist. Aber auch in der zweiten Staffel bleibt hier alles beim Alten. Und wir starten mit der allseits beliebten Einstiegsfrage. Warum hast du Jura studiert?
Ich habe mir damals während meines Wehrdienstes überlegt, wie es danach weitergehen könnte. Das war 2002 nach meinem Abitur. Ich wusste noch nicht so richtig, wo es beruflich hingehen sollte und habe dann gesehen, dass im Bereich Jura man relativ viele Möglichkeiten hat, später ganz unterschiedliche Berufe auszuüben. Ich war eine ganze Zeit lang auch journalistisch tätig und hatte das immer ins Auge gefasst, eventuell dort auch später mal Fuß zu fassen und habe dann gesehen, dass da ein Jurastudium jedenfalls nicht hinderlich ist und habe mich dann
wahrscheinlich weniger hinderlich als eine klassische journalistische Ausbildung.
Ja, mag auch sein. Und jedenfalls fand ich das dann ganz charmant, dass ich gesehen habe, dass man mit einem Jurastudium sehr viele unterschiedliche Berufswege danach einschlagen kann. Und ich war einfach noch nicht sicher, was ich danach machen wollte und habe mich dann für Jura entschieden, da ein bisschen gehadert auch zwischendurch und überlegt, ob es nicht doch was anderes sein sollte, aber ist dann zum Glück durchgezogen und ja, war dann froh, als ich nach einigen Jahren dann auch beide Staatsexamen geschafft hätte.
Ja, und mit, wir sagen ja immer, voller Kriegsbemalung durchgezogen, ne? Du hast noch einen Master gemacht, du hast promoviert und du warst danach auch kurz in der Kanzlei tätig, bevor du in die Politik gegangen bist, richtig?
Genau, ich hatte dann die Möglichkeit, bei Graf von Westphalen in Frankfurt zu arbeiten, im Bereich Bankrecht, im Anschluss an mein Referendariat. Das war aber zugegeben nur eine sehr kurze Zeit, weil ich dann, du hattest es ja erwähnt, im September 2013 in den Bundestag gewählt worden bin.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Der Weg in die Politik, also diese Begeisterung dafür, wann hat die sich bei dir entwickelt? Und vor allem, wann merkt man denn, dass man wirklich Lust hat, die Dinge in unserem Land federführend mit anzupacken? Also merkt man das überhaupt an Punkt X oder entwickelt sich das so im Laufe der orts- und kreispolitischen Tätigkeit?
Also ich glaube, Punkt X gab es jetzt nicht. Jedenfalls habe ich den dann nicht mehr in Erinnerung. Ich habe angefangen mal als Schulsprecher an meiner Schule und das hat mir irgendwie Freude gemacht und bin dann gebeten worden, für das damalige Kreisjugendparlament zu kandidieren. Irgendwann Ende der 90er Jahre gewesen sein und ja, habe dann festgestellt, dass es mir Freude macht, mich da auch für andere einzusetzen und habe dann darüber den Weg in die Junge Union gefunden und du hattest es ja eben erwähnt, dann auch in die Kommunalpolitik und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Was hat denn die Politik für dich, was das juristische Arbeiten nicht hat?
Na, ich glaube, die Gestaltungsmöglichkeiten sind häufig ein bisschen größer, jedenfalls größer als beim kernjuristischen Arbeiten. Das ist möglicherweise intellektuell manchmal etwas anspruchsvoller, aber die unmittelbaren Möglichkeiten zur Gestaltung sind in der Politik häufig größer, wenn auch mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Das ist ja zum Glück so in der Demokratie, dass man da auch Kompromisse schließen muss, sich mit vielen abstimmen muss. Das gehört dazu, aber das war schon ein wichtiger Punkt.
Wenn wir nochmal ganz an den Anfang blicken, was bist du denn so für ein Typ? Also wie würdest du dich selbst beschreiben? Was hat dich geprägt? Welche Werte sind dir wichtig, die vielleicht auch jetzt dein politisches Handeln bestimmen?
Also was hat mich geprägt? Ich komme ja aus einem relativ kleinen Dorf in der Nähe von Marburg und sicher war und ist es meine Heimat.
Mardorf ist das, gell?
Mardorf, genau, okay. Richtig. Klingt ähnlich wie Marburg, ist aber etwa 15 Kilometer entfernt. Sicher ist es meine Heimat, meine Familie, die mich in besonderer Weise geprägt hat und natürlich in meiner Kindheit und Jugend auch die Kirche, die dort eine wichtige Rolle spielt. Ich war, wie wahrscheinlich viele in meinem Jahrgang, Messdiener, war dann auf der katholischen Schule, einfach weil das die nächstgelegene war, sodass das für mich schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat.
Sprechen wir mal über einen dieser Werte. Den hast du jetzt nicht explizit genannt, aber ich habe ihn woanders her. Wir sprechen mal über das Wort konservativ. Ich habe ja wie immer ein bisschen recherchiert und es gibt in der Presse einen aktuellen Artikel über dich, in dem heißt es, der Mardorfer steht für das Wort konservativ. Dazu steht er, darauf will er sich aber nicht reduzieren lassen. Er stehe für ein Grundvertrauen in staatliche Strukturen, stehe für Vertrauen in Recht und Gesetz. Aber, das ist ein Zitat, ich bin ein Mensch, der allem Modernen und Neuen gegenüber völlig offen und aufgeschlossen ist. Schlagen wir da jetzt mal einen Bogen zu einer Abstimmung im Deutschen Bundestag am 30.06.2017, an der du teilgenommen hast, als du das erste Mal für den Deutschen Bundestag aktiv warst. Damals ging es um die Ehe für alle. Insgesamt hatten 630 Mitglieder des Deutschen Bundestages abgestimmt, davon 309 Mitglieder der CDU. Davon stimmten damals allerdings nur 75 mit Ja, 225 mit Nein. Es gab 4 Enthaltungen und 5 nicht abgegebene Stimmen innerhalb der CDU. Und eine der Nein-Stimmen war von dir. Bei den restlichen Parteien sah das aber ganz anders aus. Es stimmten 193 Mitglieder der SPD ab, davon 192 mit Ja, eine nicht abgegebene Stimme. 64 Mitglieder der Linken haben abgestimmt, davon 63 mit Ja, ebenfalls eine nicht abgegebene Stimme. Und die Grünen haben mit 63 Mitgliedern geschlossen für Ja gestimmt. Wenig überraschend dürfte sein, auch Kanzlerin Angela Merkel stimmte dagegen. Und in ihrer Begründung sagte sie, dass ihrer Meinung nach die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau sei. Machen wir jetzt nochmal einen gedanklichen Sprung, 3 Jahre nach vorne. Im Video zum 75-jährigen Bestehen der CDU aus dem Juni 2020 heißt es, wir wissen, wir haben die Zeichen der Zeit nicht immer gleich erkannt. Und weiter, Familien sollen ihr Leben leben und nicht die Erwartungen anderer. Meine Frage also, wie weit geht dein konservatives Werteverständnis? Und gibt's für dich darin einen Unterschied von damals zu heute? Also am konkreten Beispiel, würdest du heute 2021 nach wie vor mit Nein stimmen, wenn du doch selbst von dir sagst, allem Neuen und Modernen gegenüber aufgeschlossen zu sein?
Also ich kann mich noch gut erinnern an die Debatten, die wir damals geführt haben. Das war eine der letzten Plenarwochen des Deutschen Bundestages, im Sommer 2017. Und es war sicher eine der intensivsten Entscheidungen, auch der mit am intensivst diskutiertsten Entscheidung, die wir damals getroffen haben, weil es zu dieser Abstimmung ja auch sehr überraschend kam im Deutschen Bundestag. Das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Dann gab es diesen Satz der Bundeskanzlerin auf einem Podium, die gesagt hat, es sei eigentlich keine Frage von Fraktionsdisziplin oder Fraktionszwang gar, sondern das müsse jeder selbst entscheiden. Daraufhin haben dann SPD und Grüne diesen Antrag ja gestellt, der dann im Plenum des Bundestages auch zur Abstimmung gestellt worden ist. Und ich kann mich eigentlich an keine andere Frage erinnern, die auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so intensiv diskutiert worden ist.
Dann habe ich ja die richtige rausgegriffen.
Ja, zielgenau, muss man sagen, ja. Und das war damals so, dass das auch sehr emotional natürlich diskutiert wurde von vielen, auch vielen, die sozusagen betroffen waren. Aber ganz unterschiedlich. Also ich habe mit viele Rückmeldungen bekommen, die mich sehr engagiert gebeten haben, dafür zu stimmen. Ebenso gab es viele, die mindestens ebenso engagiert darum gebeten haben, dass ich mit Nein stimme. Und ich habe mich dann sehr lange damit beschäftigt, auch mit den Implikationen, die damit verbunden sind, auch mit den verfassungsrechtlichen Fragen, die die Grundlage dafür sind. Und bin dann am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass ich vor allem aus verfassungsrechtlichen Gründen Nein gestimmt habe. Das war, wie gesagt, damals keine ganz einfache Entscheidung. Ich habe das auch lange nochmal begründet mit einer persönlichen Erklärung, die dann der Abstimmung zugefügt worden ist. Und heute muss ich sagen, dass ich eigentlich froh bin, dass dieser Konflikt damit befriedet worden ist. Also wir haben ja sehr lange über diesen Punkt gesprochen. Auch in meiner Partei gab es ganz unterschiedliche Strömungen. Aber wir müssen heute feststellen, dass es einen großen gesellschaftlichen Konsens dazu gibt. Und ich glaube, das ist gut so.
Ich habe eben schon diesen Tag im Herbst 2013 angesprochen, als du in den 18. Deutschen Bundestag eingezogen bist. Was war das für ein Gefühl? Also wie war diese Wahlnacht? Ich glaube, es war auch gar nicht so schnell klar, dass du einziehst. Ich glaube, das ging bis tief in die Nacht rein, die Stimmeauszählung. Wie fühlt es sich an, dann nach 4 Jahren leider nicht wiedergewählt zu werden? Und hattest du damit gerechnet?
Ja, also ich habe ja inzwischen dann 3-mal kandidiert für den Deutschen Bundestag. Das erste Mal erfolglos 2009. Von daher war ich mit dem Auf und Ab schon ein bisschen vertraut, dass es in der Politik nun mal notwendigerweise gibt.
Das ist eine große Frustrationstoleranz als Politiker.
Ja, die muss man irgendwie entwickeln. Ich hatte 2009, habe ich mich wirklich in meinem ersten Wahlkampf sehr reingehängt und war irgendwie ganz fest davon überzeugt, dass das klappt. Das ist im Landkreis Marburg-Biedenkopf als CDU-Bewerber leider nicht ganz einfach. Das hat damals 2009 nicht funktioniert. Und du hast es gesagt, 2019 hat es dann über die Landesliste gereicht. Und das war dann irgendwann
2013.
Genau, morgens um 3, als dann die Mitteilung des Bundeswahlleiters im Internet erschien. Das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Es sind erst die Stimmen aus dem Wahlkreis ausgezählt worden. Da hat es dann wieder nicht gereicht, 2013. Und dann hieß es, dass man auf der Internetseite des Bundeswahlleiters minutenaktuell die weiteren Auszählungen der Landeslisten verfolgen kann. Und ich habe dann, glaube ich, die ganze Nacht damit verbracht, im Minutentakt auf Aktualisieren im Internetbrowser zu klicken, um zu schauen, ob denn diese Liste irgendwann auftaucht mit den weiteren gewählten Bewerbern. Und das werde ich nicht vergessen, das war irgendwie morgens um 2.51 Uhr der Fall. Und da tauchte dann diese Liste auf, auf der dann auch mein Name stand. Und dann ging das alles los. Und das waren dann sehr intensive, spannende, auch aufregende 4 Jahre. Ja, umso mehr war ich dann frustriert, als es 2017 nicht geklappt hat, weder im Wahlkreis noch über die Liste. Wir hatten die Situation, dass wir so viele Wahlkreise in Hessen gewonnen hatten, dass die Liste gar nicht mehr zum Tragen kam. Ich hatte mich auf der Liste um einiges verbessert, von vormals 12 auf Platz 7, sodass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass das reicht. Aber nicht mal Platz 1 hat gezogen. Und damit war es dann 2017 erstmal wieder vorbei. Und das war natürlich schon nicht ganz einfach damals, weil ich das sehr gerne gemacht habe und mir das große Freude gemacht hat und ja, es eine erfüllende Aufgabe war. Und da dann wieder rauszugehen nach 4 Jahren und gleichzeitig zu sehen, wie viele, mit denen man zusammengearbeitet hat, wieder eingezogen sind, es war keine so ganz einfache Zeit, aber auch eine Erfahrung, die einen dann irgendwie im Nachblick vielleicht weiterbringt.
Ja, du hast dich dann nämlich erstmal etwas umorientiert und wurdest Geschäftsführer Politik und Kommunikation der VG Media. Für alle, die es nicht wissen, die VG Media ist die Verwertungsgesellschaft der privaten Sendeunternehmen und Presseverleger mit Sitz in Berlin. Das heißt, sie vertritt die Urheber- und Leistungsschutzrechte nahezu aller deutschen und auch mehrerer internationaler privater Radio- und Fernsehsender sowie rund 200 digitale verlegerische Angebote bedeutender Verlagshäuser. Das heißt, hier hast du nicht nur dein politisches Netzwerk nutzen können, sondern vor allem auch deine juristischen Expertenkenntnisse im Urheberrecht. Eine Rückkehr in eine doch sehr juristisch geprägte Tätigkeit war bei deiner politischen Karriere bis zu diesem Zeitpunkt doch eigentlich recht ungewöhnlich, oder? Also so kam es mir vor, als ich das gesehen habe. Oder bewerte ich das falsch? Also was war die Motivation dahinter? Oder war genau das für dich zu diesem Zeitpunkt die richtige Kombination aus beidem, Jura und Politik?
Ja, genau das war es. Ich war ja mit zuständig für den Bereich Urheberrecht die letzten zwei Jahre von, ich glaube, 2015 bis 2017. Ein wirklich sehr spannender Bereich mit zahlreichen großen Herausforderungen, die auch Grundsätze unseres Zusammenlebens berühren. Geistiges Eigentum, Pressefreiheit, Medienvielfalt in der Demokratie. Ich habe dann die Gelegenheit gehabt, bei der VG Media, wie sie damals hieß, inzwischen heißt es Corinth Media, dort im juristischen Bereich auch daran mitzuarbeiten, das weiter durchzusetzen gegen große Monopolisten, Google und andere. Und das war eine spannende Herausforderung, die ich damals gerne angenommen habe.
Du konntest es dann aber doch nicht lassen, was die Politik angeht. Denn im Januar 2019 stellte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sein neues Kabinett vor. Und du wurdest Nachfolger des aus Altersgründen ausscheidenden langjährigen Staatssekretärs Werner Koch und damit Staatssekretär im hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Es gab damals, also damals klingt so lange her, vor allem seitens der SPD abwertende Kommentare zu dieser Kabinettszusammensetzung, denn da gab es eigentlich wenig neue Gesichter. Angeblich brachten es 6 der Ministerinnen und Minister insgesamt auf 66 Dienstjahre am Kabinettstisch. Und konkret hieß es damals von Thorsten Schäfer-Gümbel, neue Ideen sind von dieser Versammlung ermatteter Veteranen sicherlich nicht zu erwarten, aber die erwartet ja ernstlich auch niemand. Du als dieses neues Gesicht deinen Platz in diesem Kabinett gefunden? Und welche neuen Ideen hast du eingebracht oder konntest du einbringen?
Ja, das war damals in der Tat überraschend, dieser Anruf von Volker Bouffier und die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, als Staatssekretär.
Also er hat dich tatsächlich an deinem Arbeitstisch bei der VG Media angerufen und gesagt, guten Tag, Herr Dr. Heck.
Ja, das war am Wochenende am Handy, weiß ich noch. Und dann haben wir in den nächsten Tagen darüber gesprochen und so, und dann hat sich das dann verfestigt auch im Laufe der Woche und ich hatte dann in der Tat die Möglichkeit, in die hessische Landesregierung einzutreten als Nachfolger, du hast es gesagt, eines sehr erfahrenen, langjährigen Staatssekretärs, der viele Jahre schon vorher in der hessischen Landesverwaltung war und auch sehr viel Erfahrung gehabt hat. Und das war natürlich ja auch schwierig am Anfang, in so ein großes Haus reinzukommen als Staatssekretär und dann auch unmittelbar als Amtschef. Wir haben hier, ich glaube, rund 700 Mitarbeiter, dann gibt es in Hessen nochmal rund 15.000 Polizisten, dazu die Regierungspräsidien. Also schon ein großer Verantwortungsbereich mit wirklich vielen wichtigen Aufgaben von der Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Verfassungsschutz, Cybersicherheit und viele wichtige Schnittstellen auch innerhalb der Landesverwaltung. Es war erstmal schwierig, in diese ganzen Themen reinzukommen, weil das sehr, sehr viel war. Und ich hatte nun auch zu diesem Zeitpunkt keinerlei unmittelbare Erfahrung in der Verwaltung. Das war vielleicht noch die größere Herausforderung als das thematische. Aber als Jurist ist man ja irgendwie darauf trainiert, sich auch in unbekannte Sachverhalte und Abläufe einzuarbeiten. Das hat dort sicherlich geholfen. Und ja, ich habe dann versucht, am Anfang natürlich auch eigene Schwerpunkte zu setzen. Wir haben eine ganze Reihe von Zuständigkeiten, zum Beispiel die Rückführung, wo ich mich als Bundestagsabgeordneter immer gefragt habe, warum gelingt es den Ländern eigentlich nicht, die zahlreichen Ausreisepflichtigen, die bei uns sind, auch tatsächlich auszuweisen. So, und das war eine spannende Erfahrung, auf der anderen Seite als unmittelbar Zuständiger in der Landesverwaltung dieses Thema zu sehen und auch die Probleme zu sehen, die es dort gibt und dass das manchmal doch nicht so einfach ist, wie es mit dem manchmal etwas weiten Blick von Berlin dann erscheint und die Probleme dann anzupacken und zumindest für ein paar auch Lösungen zu finden.
Warum glaubst du, hat Volker Bouffier dich gefragt? Oder hat das dir jemals gesagt?
Also wir kannten uns damals, so kennen uns schon länger aus meiner Tätigkeit in der Jungen Union. Ich war damals seit 6 Jahren Landesvorsitzender und hatte dort schon die Möglichkeit, politische Erfahrung zu sammeln. War dann 4 Jahre im Bundestag. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt und ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass er an mich gedacht hat.
Ja, du hast es eben schon angesprochen, das waren zahlreiche Themen, in die du dich neu einarbeiten musstest und dann kam eins, in das mussten sich alle einarbeiten und mit dem hatte man nicht so wirklich gerechnet, was das dann auch für einen politischen Impact hat. Wir wissen, ihr hattet seit Anfang 2020 gerade auch im Innenministerium aufgrund der Corona-Krise diese besonderen Herausforderungen zu bewältigen. Im Februar 2021 musstest du selbst auch zumindest in Quarantäne, habe ich gelesen. Hat Corona dich persönlich tatsächlich erwischt? Und wie hast du dann deine Rolle als Staatssekretär unter anderem mit dem entscheidenden Thema Impfen und dem Aufbau der Impfzentren empfunden?
Ja, also ich musste nicht nur in Quarantäne, sondern ich habe mich tatsächlich infiziert. Okay. Ich weiß bis heute nicht, wo das geschehen ist. Ich habe versucht, das irgendwie nachzuverfolgen, aber ist tatsächlich so, wie es vielen anderen auch geht, dass die aus allen Wolken fallen, wenn der Test positiv ist. So war es auch bei mir, weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch keinerlei Symptome hatte. Mhm. War dann 2 Wochen zu Hause, ich hatte zum Glück einen sehr milden Verlauf. Das war dann alles in Ordnung, aber natürlich ist es trotzdem eine Umstellung, dann in Quarantäne zu sein, nicht raus zu können. Aber das ist ja ein Schicksal, was ich mit vielen anderen Millionen Deutschen dieser Zeit dann geteilt habe. Es war für uns dann in der Tat eine besondere Herausforderung. Das gilt für die Landesverwaltung, die Landesregierung insgesamt. Wir waren ja fast im Wochenrhythmus am Anfang dabei, neue Verordnungen und auch Gesetze auf den Weg zu bringen, um in dieser besonderen Situation gerecht zu werden. Und wir hatten dann als Innenministerium die unmittelbare Zuständigkeit für den Aufbau der Impfzentren. Das begann im Dezember letzten Jahres, nachdem der erste Impfstoff zugelassen war. Und wir haben dann zusammen mit den Kommunen innerhalb kürzester Zeit diese Impfzentren aufbauen können. Die sind dann von den Kommunen betrieben worden. Und heute muss man sagen, dass das insgesamt, wie ich finde, sehr gut funktioniert hat. Es gibt jedenfalls aus meiner Sicht kein anderes Land in Europa, wo es besser funktioniert hat. Aber der Anfang war schon schwierig, weil der limitierende Faktor war vor allem der Impfstoff. Wir hatten am Anfang viel zu wenig Impfstoff und natürlich eine riesengroße Nachfrage. Teilweise auch viel Unverständnis bei den Bürgern, warum sie jetzt noch nicht dran sind. Mhm. Zahlreiche Briefe jeden Tag, das war schon auch mit Anspannung verbunden. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass wir diese Situation, glaube ich, wie viele andere Bundesländer auch, ganz ordentlich gelöst haben.
Eine Frage aus einer persönlichen Erfahrung. Also ich war mit meinem Patenonkel, den ich pflege, in einem dieser Impfzentren, konkret in Frankfurt. Und ich empfand das als einen sehr, sehr bürokratischen Aufbau. Also mich haben allein 6 Leute auf die kompletten Unterlagen kontrolliert, bis wir überhaupt geparkt hatten. Und so ging das weiter und weiter und weiter. Und ich habe mich dann an dem Punkt gefragt, warum man da so wahnsinnig viele Leute beschäftigt. Ich empfand das einfach als natürlich auch in einer Zeit, in der es noch sehr wenig Impfstoff gab. Also er war natürlich Prio-Gruppe 1, das heißt, er war relativ früh dran, Anfang des Jahres. In so einer Zeit, in der es wenig Impfstoff gibt und man als Bürger das Gefühl hatte, es ging nicht wirklich voran, sich dann für einen so bürokratischen Aufbau entscheidet.
Ja, das war damals die Situation, dass wir ein Anmeldeverfahren hatten, das ja hessenweit zentral gesteuert worden ist, über ein Callcenter und auch nochmal elektronisch über das Internet. Und dass wir dann einfach sicherstellen mussten, dass wirklich auch nur die geimpft wurden, die der Prioritätsgruppe angehören und die auch einen Termin haben und dass dort alles so vereinbart worden ist, wie es auch sein soll. Das war am Anfang etwas schwieriger. Ich glaube, wir haben da im weiteren Prozess auch gelernt und einiges auch vereinfachen können. Aber es war in der Tat so, dass wir am Anfang da großen Aufwand dafür betreiben mussten, das alles sicherzustellen. Das hat sich dann nach hinten hin deutlich entspannt. Es ist ja heute jetzt, ich glaube, seit 1,5 Monaten die Situation, dass man einfach ohne Termin auch ins Impfzentrum gehen kann, um sich anzumelden. Aber insgesamt war die Rückmeldung bei uns eigentlich, dass alle, die dann im Impfzentrum waren, einen Termin bekommen haben, eigentlich uns positiv berichtet haben, dass das da sehr ordentlich läuft, dass sie gut betreut und behandelt worden sind. Und froh waren, dass es dann
geschafft hat. Ich glaube insgesamt, und das hast du auch in einem dieser Interviews gesagt, dass der Aufbau der Impfzentren ein entscheidender Fortschritt im Kampf gegen Corona war und deswegen auch sehr wichtig und dann in Kombination mit den Haus- und Betriebsärzten uns auch, glaube ich, einen ganz, ganz großen und wichtigen Schritt für den Herbst und Winter vorangebracht hat. Ja. Nun machst du wieder Wahlkampf für das Ziel, Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Marburg-Biedenkopf zu werden. Welcher Listenplatz ist es diesmal? 12, 7, 5, 3?
Nein, es ist diesmal wieder der Platz 7, inzwischen die Wiederholung des letzten Listenplatzes ist, das aber keine Selbstverständlichkeit, weil ich ja diesmal nicht dem Deutschen Bundestag angehöre. Von daher habe ich mich gefreut, dass es Platz 7 geblieben ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Okay. Du hast folgende konkrete Ziele, unter anderem Arbeitsplätze erhalten, neue schaffen, Infrastruktur bei den Menschen im Kreis erhalten und ausbauen, den Klimaschutz vor Ort fördern, die Landwirtschaft unterstützen, die Digitalisierung vorantreiben und Familien stärken. Insgesamt hast du 12 konkrete Ziele in deinem Programm formuliert, von denen ich jetzt nur ein paar herausgegriffen habe. Mehr Infos für Sie dazu gerne auch unter www.stefan-heck.net. Das verlinke ich natürlich auch in der Infobox. Also, warum kandidierst du nochmal? Und inwiefern unterscheidet sich dieser Wahlkampf 2021 für dich persönlich konkret von dem 2013?
Warum ich nochmal kandidiere? Ich habe das, wie ich eben schon geschildert habe, ich ausgesprochen gerne gemacht im Deutschen Bundestag. Und dieses Thema Urheberrecht, das ich betreuen durfte, hat mich irgendwie auch nie losgelassen. Und da gibt es eine ganze Menge von Punkten, an denen ich gerne weiter mitarbeiten möchte. Es geht für die bundespolitischen Fragen, aber natürlich insbesondere auch für das, was im Wahlkreis in Marburg-Biedenkopf anliegt. Der Wahlkampf ist diesmal ein besonderer. Das gilt, weil wir immer noch einige Einschränkungen der Pandemie haben. Die großen Veranstaltungen mit vollen Hallen, die wir sonst kennen aus den vergangenen Wahlkämpfen, sind so in dieser Form nicht mehr möglich. Wir haben jetzt Veranstaltungen unter freiem Himmel, auch wieder Veranstaltungen in Räumen, aber sozusagen mit sehr großem Sitzabstand. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als in Wahlkämpfen zuvor. Und ist natürlich auch eine ganz andere bundespolitische Ausgangslage. Wir haben ja 16 Jahre Angela Merkel an der Spitze unseres Landes gehabt. Und sie war auch jedes Mal unsere Spitzenkandidatin. Die Menschen kannten sie seit langer Zeit, haben sie parteiübergreifend auch sehr geschätzt. Und daran jetzt anzuknüpfen, ist, glaube ich, für jeden eine Herausforderung und auch für unseren Spitzenkandidaten Armin Laschet. Aber man merkt, dass das natürlich in den Gesprächen mit den Bürgern eine ganz andere Ausgangssituation ist und schon auch eine Herausforderung.
Ja, du hast es angesprochen, mal abgesehen von den Personen, wenn wir mal auch auf die Themen gucken, ist diese Wahl 2021 für Deutschland eine besondere Fragezeichen. Annalena Baerbock betont unter anderem immer wieder, dass dies die letzte Wahl sei, die noch darüber entscheiden könne, inwieweit wir Einfluss auf den Klimawandel nehmen können. Armin Laschet spricht vornehmlich von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, die jetzt besonders wichtig sind und welches alle großen Parteien, zumindest meiner Meinung nach, in der letzten Legislaturperiode massiv eingebüßt haben. Olaf Scholz befürwortet natürlich nicht als einziger eine sogenannte Bürgerversicherung. Und das Thema Digitalisierung ist, wie nicht nur die massiven Auswirkungen auf unser Schulsystem in der Corona-Krise gezeigt haben, parteiübergreifend wichtig. Wo siehst du also die Schwerpunkte inhaltlich?
Wir stehen alle vor der Herausforderung, dass wir nach dieser Corona-Zeit jetzt irgendwie wieder in den Normalbetrieb kommen müssen. Wir haben eine ganze Menge Geld ausgegeben, richtigerweise, weil wir auch die Möglichkeiten hatten, zu investieren in viele Bereiche, die uns wichtig waren, die auch dringend Geld gebraucht haben. Aber das jetzt wieder auf Spur zu setzen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir stehen. Das gilt im wirtschaftlichen Bereich, das gilt im gesellschaftlichen Bereich, bis hin zu vielen einzelnen Punkten. Ich höre zum Beispiel von vielen jungen Familien, die im Moment Schwierigkeiten haben, für ihre Kinder Schwimmkurse zu finden. Wir haben einen Jahrgang von Jungen und Mädchen, die nicht schwimmen gelernt haben. Und so gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, die wir im Großen und Kleinen angehen müssen. Was ich richtig finde, dass wir jetzt das Thema Digitalisierung nochmal besonders in den Blick nehmen. Da haben wir ja einiges miteinander gelernt. Das gilt für Bildung, das gilt aber insbesondere auch für die Arbeitswelt. Und da müssen wir weiter dran arbeiten, dass wir das noch weiter ausbauen, dass wir Möglichkeiten zum Homeoffice schaffen, Flexibilität vor allem für junge Familien schaffen, aber dass wir insbesondere auch im Bereich der Bildung dort deutlich vorankommen.
Und was glaubst du persönlich fehlt unserem Land dieser Tage? Was brauchen die Bürgerinnen und Bürger und herrscht nicht gerade nach dem letzten Jahr, vor allem bei unseren jüngeren Mitbürgerinnen und Bürgern, das erlebe ich zumindest oft in Gesprächen, eine gewisse Politikverdrossenheit? Wie kann die neue Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen wird, das ändern?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig sein wird, dass wir ganz am Anfang, sofern wir beteiligt sein sollten, sehr klar aufzeigen, was wir vorhaben in den nächsten 4 Jahren. Es war ja in jeder Legislaturperiode zuletzt so, dass es immer wieder ganz ungeahnte Herausforderungen gab, von der Finanzkrise über die Flüchtlingskrise bis hin zu Corona. Und deswegen spricht viel dafür, dass wir schon ganz am Anfang deutlich aufzeigen, welche Schwerpunkte wir setzen wollen, welche Herausforderungen es insbesondere auch im finanzpolitischen Bereich gibt und wohin wir das Land in den nächsten Jahren entwickeln wollen. Dann glaube ich, dass wir neue Formate brauchen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Auch da bietet die Digitalisierung ja einige Möglichkeiten, aber das ist vielleicht ein Punkt, den wir in den letzten Jahren zu sehr vernachlässigt haben.
Sprichst du auch mit jungen Leuten im Haustürwahlkampf, die dir genau das berichten, was ich gerade gesagt habe? Was sagen die dir?
Ja, das ist ja das Schöne am Wahlkampf, dass man mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenkommt, an den Haustüren, an den Ständen, in den Städten, insbesondere auch im Gespräch mit Schulklassen. Und da ist schon manchmal der Eindruck, dass in dieser Corona-Zeit wir Dinge auch zu wenig erklärt haben. Es ging ja, Verordnungen und teilweise auch Gesetze sind so schnell gemacht worden, wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und wir haben auch Grundrechtseingriffe auf den Weg gebracht, die wir uns alle gerade als Juristen wahrscheinlich noch vor 2-3 Jahren nicht hätten vorstellen können. Denn elementare Grundrechte, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Und das, glaube ich, müssen wir in Zukunft, dieser Bereich, der uns hoffentlich so nicht mehr erwischen wird, aber das, was wir machen, besser erklären.
Lieber Stefan, ich danke dir zunächst mal ganz herzlich für deine Zeit und insbesondere so kurz vor der Bundestagswahl. Wie auch immer es ausgehen wird, ich wünsche dir persönlich viel Erfolg und ich drücke dir alle Daumen.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
Wir haben aber zum Abschluss jeder Episode ja noch das Prinzip der Abschlussfrage des vorherigen Gastes an dich, der oder die nicht wusste, wer mein nächster Gast sein würde. Diese Frage wurde nun schon vor einiger Zeit gestellt, nämlich am 30. Juni in meiner letzten Episode vor der Sommerpause und zum Abschluss meiner ersten Staffel. Sie kam von Dr. Thomas Altenbach, der ist Founder und CEO der Legal Tegrity GmbH, der digitalen Hinweisgeberlösung für kleine und mittelständische Unternehmen der EU. Und zwar geht's hier passenderweise auch um Digitalisierung. Seine Frage lautet: Welche juristischen Tätigkeiten werden als erstes durch künstliche Intelligenz ersetzt werden?
Da bin ich ja froh, dass er nicht gefragt hat, welche politischen Tätigkeiten durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Wenn du mich nach den juristischen Tätigkeiten fragst und ich sagen an die leider nur kurze Zeit meiner eigenen anwaltlichen Tätigkeit denke, hoffe ich, dass es vor allem das Gebührenrecht ist.
Okay. Und welche Frage hast du dir für meinen nächsten, dir noch unbekannten Gast überlegt, die ich gerne weitergeben darf?
Na, es muss ja was an der Schnittstelle von Recht und Politik sein.
Bitte daher gerne.
Meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin gerne fragen, was ist die größte rechtspolitische Herausforderung, um die sich der Deutsche Bundestag in der neuen Legislaturperiode kümmern sollte?
Auch das wird mein nächster Gast oder meine nächste Gästin gerne beantworten. Danke nochmals, Stefan.
Vielen Dank.
Ihnen von Herzen danke, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich auf diese zweite spannende Staffel. Und wir hören uns nun, wie gesagt, etwas unregelmäßiger. Dafür aber nicht minder gut vorbereitet, nicht minder gerne und mindestens einmal im Monat. Bis dahin, stay lawyered. Alles Liebe, Ihre Katharina Gangnus.